Ja, guten Morgen. Die Brille wird wieder langsam Licht. Du weißt, was ich meine. Genau, da ist man immer etwas gehandicapt. Ja, ich habe in den Plan geguckt. Vor genau einem Jahr habe ich auch hier die Predigt gehabt an diesem Sonntag. Und kurz darauf war ich zu einer internationalen oder einer europäischen Konferenz nach Spanien unterwegs, und beim Flieger hatte ich mich dann schon über die Leute gewundert, die Asiaten, die dann drin saßen, alle mit Maske. Da dachte ich, naja, das müssen sie ja hier in Europa nicht machen, wenn sie da hinten ihre Probleme haben. Und es dauerte dann nun nicht wirklich lang, dann sind wir in einer Situation gewesen, die wir alle so auch noch nie hatten und uns auch nicht haben vorstellen können. Also das waren so dann die ersten Anzeichen dafür, aha, es kommt auch zu uns, und jetzt ist fast ein Jahr rum und wir befinden uns immer noch mittendrin. Vor der Predigt bete ich noch kurz mit uns. Herr Jesus, danke für diesen Sonntagmorgen. Danke, dass wir zusammenkommen dürfen in dieser Zeit, wo so vieles so anders ist. Danke dir für dieses neue Jahr, was wir auch wieder mit dir beginnen durften und wo wir jetzt Stück für Stück reinkommen. Und ja, auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, was jetzt 2022 sein wird, wie das Jahr 2021 jetzt erstmal laufen wird, so wissen wir doch, dass du es in deinen Händen hast und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns führst, uns leitest, uns hilfst, auch in Situationen, die oft nicht so einfach sind. Ich bitte dich jetzt um deinen Segen, auch bei dem, was ich heute Morgen hier zu sagen habe. Amen. Ja, ursprünglich hatte ich ein anderes Thema vorgesehen. Mit der Sabine hatte ich eben schon mal gesprochen. Ich wollte eigentlich eine Geschichte aus dem Alten Testament mit euch durcharbeiten. Und das hätte ich eigentlich auch gnadenlos durchgezogen. Aber Sabine, die hat mich dann kurz vor Weihnachten auf den Gedanken gebracht, doch nochmal in mich zu gehen, sage ich jetzt mal so. Also sie hat es nicht direkt gesagt, aber sie sagt so, das ist aber, ich weiß nicht, ob interessant, spannend oder zumindest oder herausfordernd, so in der Richtung hast du es erwähnt. Und Weihnachten ist ja das Fest der Besinnung, und ich muss es so denken, dass wir in diesen Wochen doch auch immer wieder mal Ermutigung brauchen, da vieles nicht so laufen kann, wie wir es gewöhnt sind. Und dann habe ich mir über Weihnachten nochmal Gedanken gemacht und nochmal umdisponiert und hebe mir den schwierigen Text für andere Zeiten auf. Ich verrate jetzt auch nicht, um was es gehen sollte, und habe umdisponiert und meine Predigt genannt: Zusagen des Glaubens, Gott steht uns bei. Und da werde ich auf 6 Bibelstellen eingehen, die mit diesem Thema zu tun haben und uns eine Hilfe in unserem Leben, in unserem Alltag sein können, gerade in diesen doch unruhigen Zeiten. Und die haben alle mit unserem Leben als Christen zu tun. Diese Gedanken, die will ich mit euch teilen, und ich hoffe auch, dass sie uns in diesen Tagen, Wochen, Monaten auch helfen dürfen. Der erste Vers steht auch gleich hier vorne, der steht in Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ungeachtet dessen, was wir mit unserer eigenen Geschichte mitbringen, was wir bisher erlebt und erfahren haben, egal ob wir von klein auf in einer Gemeinde waren oder erst später von Jesus erfahren haben, letztlich beschreibt dieser Vers die Grundlage dessen, um was es geht. Die Vergebung unserer Sünden, die Erlösung von unserer Schuld, ist nur durch die unendliche Gnade von Jesus Christus möglich. Diese Erlösung ist allein durch den Tod von Jesus am Kreuz möglich. Und allein durch diese Gnade dürfen wir sie in Anspruch nehmen. Jesus ist die Mitte. Wir machen das hier nicht, um uns einmal in der Woche mit netten Menschen zu treffen. Wäre ja grundsätzlich in diesen Zeiten auch ein schönes Unterfangen. Nein, es geht darum, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu pflegen. Mit anderen Menschen, deren Mittelpunkt Jesus Christus ist, die dies für sich auch in Anspruch genommen haben. In ihm haben wir die Erlösung. Und vielleicht sagst du jetzt, das ist doch gar nicht möglich in Corona-Zeiten. Aber ich habe im vergangenen Jahr gemerkt, dass viele Aktivitäten doch irgendwie weitergingen in unseren Gemeinden, aber teilweise rapide diese Gemeinschaft verloren ging. Und mein Eindruck ist auch, dass es oft oder manchmal nicht als sonderlich schlimm angesehen wird. Ist halt so. Gerade in solchen Zeiten ist es aber unbedingt nötig, dass wir Christen uns untereinander stärken, uns aufbauen und uns auch neue Hoffnung geben. Und solche Verse geben uns immer wieder die Richtung, den Blick dazu. Es ist wichtig, dass wir sie lesen, uns gegenseitig auch immer wieder neu zusprechen. Und wenn du die Vergebung deiner Sünden für dich ganz persönlich angenommen hast, dann hat das auch grundlegende Auswirkungen auf dein folgendes Leben. Der nächste Vers, der steht in Römer 8, Vers 1. Dort steht: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn wir den Schritt gehen und die Erlösung durch Jesus annehmen, dann sagt die Bibel ganz klar, dass es keine Verdammnis mehr für uns geben wird. Wenn ich mein Leben mit Jesus lebe, dann kann ich mir diese Zusage einrahmen und jeden Tag ganz neu darauf schauen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gerade bei katholischen Christen gibt es diese Unsicherheit. Bin ich wirklich errettet? Gibt es wirklich diesen gnädigen Gott, der mich nach meinem Tod gnädig aufnimmt, oder wartet dann doch ein Fegefeuer zur Reinigung von Schuld und Sünde auf mich? Und Paulus, der schreibt das ganz deutlich. Es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus sind. Jeder von uns ist mit seiner ureigenen Geschichte aufgewachsen, hat seine persönliche Geschichte hinter sich bzw. befindet sich dort mittendrin. Und ich reflektiere gerne Situationen, egal ob sie nun positiv oder negativ waren, um daraus für künftige Situationen zu lernen. Wenn ich in mein eigenes Leben zurückblicke, so finden sich viele Begebenheiten, von denen ich heute sage, das würde ich aber heute ganz anders machen. Und manches würde ich genauso wieder machen. Schlechte Angewohnheiten führen bei uns immer wieder in Situationen, die wir gerne nachher ungeschehen machen würden. Manchmal denke ich mir, wie gut es Christen haben, die nicht christlich erzogen wurden und irgendwann mal in ihrem Leben so einen 180-Grad-Wechsel vollzogen haben. Und ich weiß, dass diejenigen oft genau das Gegenteil sagen, dass sie froh über ein christliches Elternhaus gewesen wären. Aber als Jugendlicher, da plagte mich immer wieder die Frage, ob ich denn nun wirklich richtiger Christ bin und ob ich alles Erforderliche getan habe. Komme ich tatsächlich in den Himmel oder soll ich wieder lieber noch ein Übergabegebet sprechen? Auf einer Freizeit versuchte es ein Pastor mir zu erklären. Der fragte mich, woher ich mir denn sicher bin, dass meine Mutter mich geboren hat. Nun, ich war zwar dabei, aber die Erinnerungslücken sind nur auch da. Er wollte mir damit deutlich machen, dass ich es einfach glauben darf. Das war so eine ganz schlichte, einfache Sache und ich kann mich heute noch dran erinnern, obwohl das schon so lange her ist. Und ich habe von diesem Zeitpunkt an diese sogenannte Heilsgewissheit auch nicht mehr angezweifelt und hinterfragt. Ich habe versucht, das einfach für mich anzunehmen. Ich kann selbst nichts dazu tun, als nur den Schritt zu gehen. Mein Leben soll dem entsprechen, was Jesus von mir möchte. Und schauen wir uns da mal vier Verse aus dem Epheserbrief an. Dort schreibt Paulus in Kapitel 4, die Verse 21 bis 24: Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus fordert hier die Christen auf, nicht nur den Predigten über Jesus zuzuhören, sondern auch danach zu handeln. Ihr habt gehört und seid unterwiesen worden, so schreibt er an die Epheser. Mit der Bekehrung wird zwar gewissermaßen ein Schalter umgelegt und wir sind dann Christen, Menschen, die Jesus nachfolgen. Unsere alten Gewohnheiten legen wir aber in der Regel nicht automatisch ab. Klar, bei manchen war das so, aber wir lesen hier, dass es ein immerwährender Prozess ist. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Als Christ bekommen wir den Heiligen Geist, der uns bewusst macht, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist und wie wir uns verhalten sollen. Erneuerung ist aber im ganzen Leben immer und immer wieder neu nötig. Rückblickend denke ich, dass wir durch den Heiligen Geist vieles ins Herz gelegt bekommen, was unser Handeln beeinflusst. Ich muss kein Verbrecher gewesen sein, um nach meiner Bekehrung zu wissen, was nun gut oder schlecht ist. Ich glaube, dass wir dies zutiefst wissen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass irgendwann der Wunsch da war, mich taufen zu lassen. Nicht nach meiner Bekehrung, die lag Jahre zurück. Irgendwann als Kind hatte ich diesen Schritt getan. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Die Taufe, die war mir aber auch nie wirklich wichtig gemacht worden. Das kam in unseren freien evangelischen Gemeinden auch eigentlich gar nicht vor, also in unserer Gemeinde. Ich wusste aber irgendwann, dass dies ein logischer Schritt ist. Und denken wir an den Camperer aus Äthiopien, der sich nach seiner Bekehrung direkt am Straßenrand taufen ließ. Ich bin froh darüber, dass die Taufe mittlerweile in unseren Gemeinden immer wieder Thema ist. Und dazu habe ich einen Vers aus Jesaja 61, den ersten Vers, rausgesucht. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesalbt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Kleine Anmerkung, ledig bezieht sich hier auf frei und nicht auf unverheiratet. Das, was der Prophet Jesaja vor vielen hundert Jahren in einer schwierigen Situation geschrieben hat, können wir auch auf uns heute übertragen. Mit unserer Bekehrung haben wir den Geist Gottes erhalten. Unser Auftrag ist es, den Menschen die gute Botschaft zu bringen. Die Rede ist hier von den Elenden. Haben wir Elende in unserem Umfeld? Manchmal sagen wir selbst, es geht mir so richtig elend. Aber meist ist das doch ein eher zeitlich begrenzter Umstand, der auf eine Krankheit oder dergleichen zurückzuführen ist. Dass es Menschen richtig elend geht, kennen wir doch meist nur aus Entwicklungsländern. Aber jetzt in den Monaten der Pandemie, da hören wir auf einmal von Menschen, denen es auch in unserem Land so richtig elend geht. Und jeden kann es treffen. Klar, das war auch bei anderen Krankheiten, die oft noch heftiger sind, auch schon immer so. Jetzt geht diese Unsicherheit jedoch schon seit bald einem Jahr in unserem Land umher. Aber denken wir auch mal ein wenig in eine andere Richtung. Menschen, denen es scheinbar gut geht, die aber nichts vom Glauben an einen guten Gott, an Jesus Christus wissen, die sind doch im Grunde auch elend dran, oder? Da geht es nicht um materielle Dinge, sondern um die Perspektive auf die Zukunft hin. Menschen die gute Botschaft zu bringen, das ist der Auftrag in unseren Gemeinden, in unseren Missionswerken. Und immer wieder machen wir die Erfahrung, dass es Menschen gibt, die zum Glauben gekommen sind, die in ihrem Elend Hilfe erhalten haben. Und vielleicht stehst du gerade in einer Situation, in der dir so gar nicht zum Jubeln zumute ist und vielleicht hast du momentan auch gar nicht den Geist dafür, andere Menschen zu ermutigen und schon gar nicht die gute Botschaft weiterzugeben. Aber kann das sein? Als Christen sind wir doch durch Jesus gerettet. Wir haben doch die beste Botschaft von allen zu verkündigen. Da muss oder sollte man doch fröhlich von erzählen, oder? Aber wir wissen genau, dass uns das nicht immer oder vielleicht auch nur selten gelingt. Wir haben eben viel um die Ohren und stecken oft selbst in Situationen, die wir nicht verstehen. Kada hat es eben auch schön gesagt, wie wir so in unserem Leben jetzt das in den vergangenen Monaten erlebt haben. Wenn Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen die Hilfe Gottes erfahren haben, davon ein Zeugnis geben, dann kann das schon ermutigend sein. Es kann aber für diejenigen, die bislang keine Hilfe erfahren haben, auch bedrückend sein. Die Krankheit, die eben nicht geheilt wurde. Der liebe Mensch, der trotz Gebeten sterben musste. Die Kündigung des Arbeitsplatzes, private Probleme und so weiter. Nicht immer löst sich alles nach einem Gebet. Oft stecken wir lange in solchen Situationen, ohne dass sich für uns merkbar etwas ändert. Paulus selbst hatte ein Leiden, von dem er schreibt, dass es trotz vieler Gebete nicht von ihm genommen wurde. Aber er schreibt auch Folgendes an die Christen in Korinth. 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 5. Jetzt kommt ein langer Satz. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden, von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Gott zu loben, ihm zu danken für das, was er uns alltäglich schenkt, aber auch natürlich dafür, dass er uns durch seinen Sohn die Erlösung gibt. Das kommt in meinem Leben oft zu kurz. Klar, wir reden hier in der Gemeinde von Gott. Aber wie sieht es in meinem Alltag aus? Paulus macht es den Korinthern in einer Zeit der Vielgötterei deutlich. Dieser eine Gott, an den wir glauben, ist ein Gott der Barmherzigkeit. Er erbarmt sich über seine Geschöpfe und hat keine Freude daran, wenn sie leiden. In der griechischen Mythologie, da waren die Götter oft hinterlistig und hatten Freude daran, den Menschen Schaden zuzufügen. Wir müssen uns diesen kulturellen Hintergrund deutlich machen, um zu verstehen, welchen Eindruck eine solche Aussage auf die Korinther damals machen musste. Nicht nur Barmherzigkeit, sondern auch Trost von diesem Gott zu erwarten. Auch das muss damals eine sehr seltsame Aussage gewesen sein. Und diesen Schachtelsatz, den musste ich mehrmals lesen. Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 6-mal Trost, trösten, hören wir in diesen Versen. Ich weiß nicht, was Paulus sich dabei gedacht hat, als er diesen doch recht umfangreichen Satz an die Korinther schrieb. Ich versuche es ein wenig verständlicher zu erklären. Wir haben einen Gott, der uns Trost in Trübsal spendet. Soweit klar. Und Trübsal, das ist mehr als traurig sein. Trübsal zeugt von einer sehr schlimmen persönlichen Situation, aus der man vielleicht gar keinen Ausweg mehr weiß. Und hier greift Gott ein und spendet Trost, richtet uns wieder auf. Es geht dabei aber auch nicht darum, dass wir uns wieder wohlfühlen und unser Leben gut weiterleben können. Nein, wir sollen selbst in die Lage versetzt werden, anderen Trost zu spenden, die es selbst nötig haben. Den gleichen Trost, den wir durch den Glauben an Jesus Christus erhalten, den sollen wir zur Stärkung anderen weitergeben. Und wir erfahren das an manchen Stellen in der Bibel. Es geht dabei aber nicht grundsätzlich um Krankheiten oder schlimme Lebenssituationen, in die jeder Mensch geraten kann. In Vers 5 schreibt Paulus, dass wir Christen leiden werden, leiden wegen unseres Glaubens. Um diese Trübsal geht es. Wir können in Deutschland dankbar sein, dass uns diese Situation eher fremd ist. Als Christ verlacht zu werden, ja, das kann schlimm sein. Dankbar sind wir dann für andere, die uns stärken und uns und auch ihren Glauben bekennen. Aber von Trübsal würde ich dabei nun nicht sprechen. Christen in muslimischen Ländern oder in China, Nordkorea oder ja, da halt, wo der Kommunismus herrscht, die leben ständig in der Angst, für ihren Glauben bedrängt, gefoltert oder sogar getötet zu werden. Die Leiden von Jesus werden reichlich über die Christen kommen. Nicht nur so ein bisschen, nicht nur vielleicht, nicht nur ein wenig, reichlich, sagt Paulus. Und wie gut geht es uns doch hier in Deutschland, in unseren Gemeinden. Wir dürfen unseren Glauben frei leben, auch wenn wir an manchen Stellen merken, es wird schon manchmal nicht mehr ganz so lustig. Aber auch für diejenigen, die in Trübsal leben müssen, gibt es Hoffnung. Genauso reichlich wie die Leiden kommen, wird auch der Trost durch Jesus Christus sein. Für Menschen in eben den beschriebenen Situationen müssen solche Bibelstellen doch eine starke Ermutigung darstellen. Vor einigen Jahren habe ich in einem Missionswerk folgenden Leitsatz gelesen. Mein Englisch. We will do anything short of sin to reach people who don't know Christ. To reach people no one is reaching, we'll have to do things no one is doing. Wir werden alles außer Sünde tun, um Menschen zu erreichen, die nichts von Christus wissen. Um Menschen zu erreichen, die sonst keiner erreicht, müssen wir Dinge tun, die sonst keiner tut. Da muss ich gestehen, dass ich sicher nicht alles tue, um Menschen mit der guten Botschaft zu erreichen. Hier sonntags die Predigt zu halten, das erfordert für mich ja keine große Überwindung. Gut, man ist ein bisschen aufgeregt, weiß nicht so recht, was man sagen will oder was man sagen möchte oder ob das überhaupt ankommt, was du sagen willst. Aber an welchen Stellen tun wir Dinge, die sonst keiner macht? Wo werden wir als Christen wahrgenommen? Wenn jeder Verein hier im Ort darlegen müsste, mit welcher Begründung er eine Existenzberechtigung hat, was würde die FEG sagen? Kann man auch auf andere Orte übertragen. Das betrifft nicht nur Schönbach. Das ist aber eine provokante Frage, gerade in Zeiten der sogenannten Systemrelevanz. Sind wir systemrelevant? Ja, das verfolgt uns ja nur in den Medien Stück für Stück. Man glaubt es ja nicht, mit was man sich alles befasst. Und da gehe ich noch ein Stück weiter und das Eis, das wird dann immer dünner. Was würde fehlen, wenn es die FEG Schönbach morgen nicht mehr geben würde? Welche Auswirkungen hätte dies auf unsere Mitmenschen hier im Ort? Ja, ich wohne jetzt in einem anderen Ort, das kann auch eine andere Gemeinde dann sein, wenn man, gut und schön, in Heiligenborn haben wir ja gar keine Gemeinde, aber Welche Auswirkungen hätte das dann? Ja? Kann ich von meinem Umfeld sagen, ja, welche Auswirkungen hat das, dass du keine Gemeinde im Ort hast? Sind wir noch systemrelevant? Und mit wir, da meine ich nicht die Gemeinde vor Ort, nicht die Aktivitäten des, meine ich die Gemeinde vor Ort, nicht die Aktivitäten des Einzelnen. Und vielleicht ist das auch so ein schleichender Prozess und wir merken gar nicht, wie sich die Zeiten überhaupt verändert haben. Wie wir im großen Ganzen mitschwimmen und von den sich ändernden Rahmenbedingungen weitergetragen werden. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir als Gemeinden und als Missionswerke gerade in dieser Zeit Enormes bewegen können. Dass wir sehr relevant sein können. Und letztlich haben wir die beste Botschaft weiterzugeben. Auch wenn das in unserem Land immer mehr ins Hintertreffen kommt, da müssen wir uns auch gar nichts vormachen. Der Prozess geht immer schneller und schneller. Grundlagen des Glaubens, Ermutigung für uns Christen, Zusagen Gottes. Ich habe versucht, darüber mit Hilfe der Bibelverse heute zu sprechen. Und ich hoffe, dass vielleicht ein Vers bei dir für die nächsten Tage oder auch länger hängen bleibt. Dass du damit ein wenig ins Nachdenken kommst oder einfach ermutigt wirst. Und einen Mutmacher, den habe ich noch am Schluss. Ein Vers von den sechsten fehlt ja noch. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Zu Jesus darf jeder kommen. Die Schuld, die wir mitbringen und ihm bekennen sollen, die ist dabei ein Teil, den wir loslassen dürfen. Jesus hat seinen Jüngern nicht vorgehalten, was in ihrem früheren Leben gelaufen ist, was sie dort getan haben. Ob sie nun Zöllner waren oder raue Fischer, das war ihr altes Leben. Jesus hat darüber kein Wort mehr verloren. Er will uns Freiheit schenken, Freiheit von Schuld und von Sünde. Vergebung haben wir auch nach unserer Bekehrung nötig. Sünde kommt bei den besten Christen vor. Best in Anführungsstriche. Aber das Bewusstsein, dass wir damit zu Jesus kommen können und sollen, die Gewissheit, dass wir immer wieder Vergebung erfahren werden, das kann uns keiner mehr nehmen. Gerade in diesen unruhigen Zeiten mit so viel Ungewissheit und Unsicherheiten dürfen, ja müssen wir uns dies immer neu wieder zusagen. Und nochmal zum Schluss noch ein paar Zeilen von unserer KIB-Missionarin Daniela Koch in Spanien. Steht auch hier in unserer aktuellen KIB-Aktiv drin. Ich habe ein paar Exemplare vorne hingelegt. Wer mag, darf sich dann noch mitnehmen. Daniela Koch ist in der Nähe von Barcelona aktiv und die schreibt, liest man in der Apostelgeschichte vom Leben Paulus, dann scheint es, dass sein Leben mehr vom Geist Gottes als von den Umständen geleitet wurde. Dass Umstände die Entscheidungen verändern, bedeutet nicht, dass Gott nicht dahinter steht. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan. 1. Korinther 16, Vers 9 schreibt Paulus. Er stellt seine ursprünglichen Pläne zurück und nutzt die Gelegenheit, um das Evangelium zu verkündigen. Möge Gott uns helfen, flexibel mit den Umständen umzugehen und die offenen Türen zur Verkündigung der guten Botschaft wahrzunehmen. Die Umstände sind auch in Spanien nicht besser als in Deutschland, eher das Gegenteil. Mich hat die Verbindung zu den Erfahrungen von Paulus angesprochen. Er hat darauf geachtet, wo Gott ihm letztlich eine Tür aufmacht. Er hat nicht vor den verschlossenen Türen entmutigt gesessen und gesagt, naja, gibt halt nichts, sondern er hat darauf vertraut, dass Gott ihm neue Möglichkeiten zeigt. Von ihm lesen wir, dass er auch in widrigen Situationen ja, das einfach genutzt hat, um den Dienst für seinen Herrn weiterzuführen. Und das darf uns eine Ermutigung sein, uns auch gerade in diesen Zeiten von unserem guten Herrn leiten zu lassen und auch gespannt zu sein, wie er uns führt. Amen.